Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Theresa Nehm.
Hey, ich hoffe, ihr sitzt im Warmen, seid trocken oder zumindest auf dem Weg ins Trockene und könnt in Ruhe diesen Podcast genießen, vielleicht sogar auch in der Badewanne. Denn viele Menschen in Deutschland können das nicht, weil sie keine Wohnung haben. Im Jahr 2018 waren 678.000 Menschen in Deutschland wohnungslos. Also sie hatten vorübergehend keine Wohnung. Ein Teil davon hat sogar dauerhaft kein Dach über dem Kopf. Wir klären in diesem Podcast, wie man auf die Straße geraten kann, ob das auch dir oder mir passieren könnte. Wir klären mit dem Streetworker Manuel, wie wir uns gegenüber obdachlosen Menschen verhalten sollten. Sollte man Geld oder doch lieber Essen geben. Und wir klären, wie das ist, auf der Straße zu leben, mit Dominik Bloh. Heute hat er eine Wohnung und einen Job, aber einen Großteil seines Lebens hat er trotzdem auf der Straße verbracht. Mit 16 Jahren hat ihn seine Mutter nämlich rausgeschmissen. Die Mutter war psychisch krank. Ich habe Dominik gefragt, wie sein Alltag damals auf der Straße für ihn ausgesehen hat.
Im Großen und Ganzen war mein Alltag voll damit, Grundbedürfnisse zu befriedigen, würde ich sagen. Ich war immer damit beschäftigt, wo kann ich essen, wo kann ich mich pflegen, wo kann ich schnorren, wo finde ich einen Schlafplatz. Irgendwie war das immer so ein Kreislauf, in dem man sich dreht. Und deswegen war der Alltag quasi damit schon komplett ausgefüllt. Und das ist einer der Sachen so, dass man immer unter Stress steht und das führt irgendwie zur Rastlosigkeit und die wird so dein ständiger Begleiter über den Tag. Und viel kann dann einfach nicht mehr passieren.
Wie sind dir denn andere Menschen begegnet, wenn du ja zum Beispiel nach Essen gefragt hast oder nach Geld oder dich irgendwo einfach mal waschen wolltest?
Ganz unterschiedlich. Ich glaube, die meisten Menschen gucken weg und möchten einen gar nicht sehen. Ich glaube, wenn man Blicke bekommt, dann haben die oft irgendwie ganz viel mit Mitleid, trägt da irgendwie mit bei. Ansonsten schaut man auch eher in finstere Gesichter. Mhm. Und es gibt diese ganzen Sachen wie Essen, Schlafen, Kälte. Aber das sind so Probleme, damit musste ich immer klarkommen. Aber genau sowas wie, wo gehst du zum Waschen hin? Das war immer so ein Moment, wo ich gemerkt habe, das Problem, das strahlt jetzt auch in meine Umwelt aus. Und plötzlich werde ich zum ersten Mal gesehen, aber dann immer mit so verächtenden Blicken. Mhm. Und der sieht dreckig aus. Und dann guckt man den irgendwie auch dreckig an. Und das sind eher so die Reaktionen, die ich von Menschen bekommen habe, die meiste Zeit. Deswegen ist es so wichtig, dass man, und das kann ja jeder tun, einen Blick für seine Mitmenschen hat und ihnen ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt, um zu signalisieren, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und du bist auch noch da und das ist vielleicht sogar wert, angelacht zu werden. Mhm. Deswegen, was umsonst ist und jeder gut machen kann, ist zum Beispiel einfach mal jemandem ein Lachen schenken.
Ja, freut man sich ja auch, wenn man eins von irgendjemandem bekommt. Fühlt man sich ja
Finde
gleich
ich auch
besser.
Immer schön, ne?
Ja.
Toll.
Du hast mal gesagt, dass du daran gezweifelt hast und das fand ich ziemlich krass, dass du je deinen 30. Geburtstag erleben wirst. Jetzt bist du über 30. Warum hast du das gedacht, dass du das nicht schaffen wirst?
Ja, ich dachte, Knast kommt, irgendwo kommt der Tod und wenn ich so weitergemacht hätte wie damals, dann habe ich mir irgendwie die Chance ausgerechnet, dass ich meinen 30. nicht mehr sehe. Heute bin ich 32 und Bestseller-Autor und Social Entrepreneur mit eigenem sozialen Unternehmen. Das ist auf jeden Fall eine Botschaft, die ich auch überall mit hintrage, dass sich alles verändern kann und dass man an sich glauben sollte und dass man nie aufgeben sollte, denn dann geht es weiter und dann kommen immer garantiert noch Chancen. Also egal, wie schlecht es mal aussieht, weitermachen und dann kann sich alles zum Guten verändern.
Du hast es schon angesprochen, wo du jetzt stehst. Also du hattest dann auch irgendwann eine eigene Wohnung, verdienst dein eigenes Geld, hast ein Buch geschrieben. Wie war damals die Umstellung von der Straße zu kommen und dann in dieses Leben mit Rechnungen? Eine Heizung hattest du, laufend Wasser und natürlich auch Termine.
Ja, ich habe immer noch sehr große Schwierigkeiten damit. Es gibt so den Spruch, du kannst den Jungen von der Straße holen, aber die Straße nicht aus ihm. Und für mich ist das irgendwie so ein ganz bezeichnender Zustand. Die Straße ist im Kopf, nenne ich das. Und das bedeutet, dass sich in ganz vielen Lebensbereichen ganz viel verändert hat. Aber solche Sachen, da habe ich auch noch ganz viele konditionierte Mechanismen von früher. Und zum Beispiel, ich habe zu Hause kein WLAN und ich habe keinen Kühlschrank nach 4 Jahren und stelle meine Sachen immer noch auf den Balkon, damit die da lagern können, weil das so in meinem Kopf gespeichert ist, Sachen auf den Boden zu legen. Und da sind also noch ganz viele Dinge, die das Ankommen erschweren. Trotzdem bewegt sich erst was in einer Wohnung und kann dann funktionieren. Ich habe eingangs gesagt, der Stress ist da und die Rastlosigkeit wird ein ständiger Begleiter. Und es gibt diesen Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Und wie sollen Menschen, die jetzt noch auf der Straße sind, das wieder rausschaffen? Mhm. Deswegen, ich habe es geschafft, weil mir jemand die Chance gegeben hat und ein Dach über den Kopf bereitgestellt hat. Und erst dann sind Dinge passiert. Und deswegen, auch wenn es schwer ist anzukommen, bin ich unendlich dankbar für die kleine Butze.
Die Wohnung wurde dir ja durch eine Stiftung vermittelt, die hat dich da unterstützt. War das eigentlich deine erste richtige eigene Wohnung, die du dann hattest?
Ja, das kann man so sagen.
Und wie war das dann, außer dass du jetzt sagst, okay, man muss sich halt irgendwie dran gewöhnen, aber wie war das für dich, als du da drin standst und wusstest, das ist jetzt meine Wohnung?
Ja, zu Hause ist noch immer ein schweres Wort für mich und ich kenne das nicht und es ist mir auch noch nicht zugänglich geworden, das heute zu erkennen und deswegen kann ich das noch nicht, gar nicht sagen. Ich habe bis jetzt gemischte Gefühle damit und ich kann es einfach so sehr wertschätzen, weil es mir ermöglicht, dass ich mein Leben so führen kann, wie ich es möchte. Und auf der Straße ist es ein Überleben und das ist wirklich nie ein Leben. Und für diese Dinge bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass das passiert ist. Aber ich habe mir noch kein Zuhause geschaffen.
Weil das einfach schwer ist, die Straße aus dem Kopf auch rauszukriegen.
Das denke ich. Also ich habe auch Kollegen und in den letzten Jahren haben wir in Hamburg viele von unseren Freunden von der Platte weggeholt. Und es gibt solche Menschen und manche kommen sofort wieder an. Und ich bin einfach schon mit 16 Jahren zum ersten Mal auf die Straße gekommen und dann hat sich das wirklich wie so ein roter Faden durchgezogen. Mhm. Und Menschen sind Gewohnheitstiere. Und ich glaube, das ist auch irgendwas, was ich mir für alle Menschen in schwierigen Lebenslagen wünschen würde, dass, wenn man sie daraus begleitet, dass man da vielleicht sogar eine Form von Therapie findet. Mhm. Dass man sagt, wir unterstützen das therapeutisch, weil wir wissen, dass du ein anderes Verhalten hast als in diesem bürgerlichen Leben. Und sowas könnte vielleicht helfen, damit man schneller vorankommt. Aber mir sind immer noch 2 Schritte nach vorne und einer zurück lieber als ständig nur rückwärts.
Du hast es vorhin schon angesprochen, wenn man selbst dreckig ist, nehmen einen die Leute auch so wahr. Und du hilfst inzwischen Menschen, die auf der Straße leben. Du hast mit Hilfe von Spenden einen Duschbus realisiert in Hamburg. Wie kann ich mir denn diesen Bus vorstellen?
Jeder, der in der Nähe eines öffentlichen Nahverkehrs lebt und sich aufhält, der hat bestimmt schon mal so Linienbusse gesehen. Und genau so ein Bus ist das auch. Nur wurde der mit diesen Spendengeldern aus dem Crowdfunding umgebaut. Und da sind 3 voll ausgestattete Badezimmer drin. Also Dusche, Waschbecken, Spiegel, alles, was man für einen Badezimmerdurchgang benötigt. Denn wenn du nach dem Alltag vorhin ja auch fragst, sowas wie das große Geschäft und Duschen, das können wir in einem Badezimmerdurchgang erledigen. Für einen Mensch auf der Straße sind das 2 Dinge, die 2 Orte brauchen und viel Zeit dazwischen liegt. Und Waschen hat einfach so viel mit Würde zu tun und mit Teilhabe. Und deswegen wollte ich immer, wenn es mir besser geht, den Menschen damit helfen, ihnen ein bisschen Würde zurückzugeben in der Situation, in der sie sind. Und das Prinzip ist, dieser Duschbus ganz mobil, weil er einen Wassertank hat und einen Abwassertank an verschiedene Standorte fahren kann und direkt zu den Menschen fährt. Und man kann sich bei uns duschen und man kriegt ein frisches Paar Klamotten. Und jeder kennt das ja, wenn man sich wohlfühlt in seiner Haut, dann geht es einem besser und dann hat man womöglich mehr Mut. Und deswegen hoffe ich, dass dieses Projekt auch Hilfe zur Selbsthilfe ist und Menschen dann frisch geduscht einfach den Mut finden, auch ihre nächsten Schritte zu gehen. Und das ist die Idee hinter dem Duschbus und das machen wir jetzt seit knapp einem Jahr. Und fast 3000 Menschen sind inzwischen schon bei uns zum Duschen gewesen.
Also würdest du sagen, wird schon gut angenommen, oder?
Sehr gut, auch in der Corona-Zeit. Das ist alles weggebrochen. Das Hilfesystem ist einmal komplett abgestürzt und heute haben noch große Einrichtungen geschlossen. Und wir hatten 2 Wochen Break und dann sind wir wieder auf die Straße gegangen, weil jeder hat das Recht zu duschen und das müsste eigentlich ein Menschenrecht sein, dass jeder sanitäre Anlage nutzen kann. Und in Hamburg hat die Behörde zum Beispiel Dixi-Klos aufgestellt für die Menschen auf der Straße. Das ist deren Beitrag zu würdevoller Hygiene. Mhm. Und das finde ich falsch und das ist ein falsches Zeichen. Und deswegen versuchen wir heute sogar noch mehr als sonst draußen unterwegs zu sein.
Ja, vor allen Dingen in Zeiten, wo Hygiene eigentlich ein Gebot ist inzwischen, ne, damit wir aufeinander Acht geben können.
Das ist genau richtig. Und da sieht man eben, es hat was mit Teilhabe zu tun und es muss mehr davon geben. In Hamburg gibt es 20 Duschen in Einrichtungen für geschätzt 2000 Menschen auf der Straße. Und das ist noch eine hohe Zahl. Die Duschen, die da zum Teil noch defekt sind und alles ist mit Warteliste und Öffnungszeiten verbunden. Das heißt, es ist ein sehr hochschwelliges Angebot. Und gerade Menschen, die sich dreckig fühlen, ich kenne das noch, ich stand an der Supermarktschlange, also an dieser Kasse und bin eingegangen vor Scham, weil mich Menschen dann in den 3 Minuten so wahrnehmen, wie ich war. Und ich glaube, die Scham führt dazu, dass die Menschen sich nicht trauen, Hilfsangebote anzunehmen. Und deswegen, wenn man erst duscht und sich dann was Frisches anzieht, dann traut man sich das aber womöglich. Und deswegen hoffe ich, dass das also zu mehr wirkt als nur eine reine Dusche, obwohl die ja auch schon viel wert ist.
Ja. Dominik, hast du Angst, dass du irgendwann vielleicht wieder abrutschen könntest, ja, und du am Ende vielleicht doch wieder auf der Straße landest? Oder hast du da schon eine Art Notfallplan im Kopf?
Ich glaube, auch ich kann die Zukunft nicht vorhersehen und weiß es nicht. Ich weiß aber, dass eben heute sich ganz vieles geändert hat. Und einer der schönen Dinge, ich kann wieder nach Hilfe fragen und ich kann wieder Hilfe annehmen. Ich habe heute tolle Menschen in meinem Leben und gute Freunde. Und das gibt mir so einen Halt, dass ich mir sehr sicher bin, dass wenn heute etwas passieren würde, wären da Leute für mich da und ich wäre nicht alleine. Und deswegen brauche ich keinen Notfallplan, weil ich habe Freunde. Und ich glaube, die geben auch gut auf mich Acht. Das ist einer der wichtigen Erkenntnisse. Mhm. Auch. Also es fängt bei einem selber an und die Veränderung beginnt bei einem selber. Und der nächste Schritt ist dann, auf andere zuzugehen und auch da nach Hilfe zu fragen und Hilfe anzunehmen. Und wenn du das beides kombinierst, dann ist das eine Möglichkeit, dass du aus deiner Situation rauskommen kannst.
Wenn ihr noch mehr über Dominik und seinen Weg erfahren wollt, er hat ein Buch über sein Leben auf der Straße geschrieben. Es heißt Unter Palmen aus Stahl.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ihr einer obdachlosen Frau oder einem obdachlosen Mann begegnet, was macht ihr dann? Vielleicht seht ihr ihn oder sie auch häufiger in der Nachbarschaft. Gebt ihr dann Geld? Grüßt ihr lieb oder geht ihr einfach dran vorbei? Also ich bin da selbst ziemlich oft verunsichert. Wie sollten wir uns denn verhalten? Darüber spreche ich mit Manuel Eickmann. Er ist Streetworker beim Berliner Verein Gangway und ich würde gerne erstmal ein paar Dinge ausschließen. Manuel, wenn ich eine obdachlose Person sehe, was sollte ich dann auf jeden Fall nicht tun?
Auf gar keinen Fall etwas gegen den Willen der Person unternehmen. Also gerne fragen, ob die Person Bedarf hat, Bedürfnisse, etwas möchte, aber auf keinen Fall gegen den Willen der Person irgendetwas unternehmen.
Manche geben ja lieber Essen statt Geld, weil, naja, die dann denken, könnte sich Alkohol kaufen. Wie siehst du das? Essen oder Geld?
Also ich würde grundsätzlich sagen, die Person muss selber entscheiden, was sie möchte. Und wenn mir die Person sagt, sie möchte lieber Geld, würde ich sagen, lieber Geld geben, weil ich kann ja nicht für eine andere Person entscheiden, was für sie wichtig ist.
Also wenn ich kein Bargeld dabei habe, kann ich ja trotzdem das Essen anbieten oder wird das irgendwie als unhöflich gewertet?
Nee, selbstverständlich. Das kann man auf jeden Fall machen, ohne Probleme. Man kann ja der Person auch sagen, hey du, das tut mir jetzt total leid oder es tut mir total leid, ich habe kein Bargeld dabei. Ich gehe jetzt eh gleich hier in den Supermarkt. Möchtest du, dass ich irgendwas mitbringe? Hm. Also das wäre durchaus eine Variante, ohne die Person irgendwie vor den Kopf zu stoßen, ja.
Was ja auch, naja, gerne gemacht wird, weil, sind wir ehrlich, man sieht täglich mehrere Menschen, die auf der Straße leben. Dann Blick nach unten und vorbeigehen. Du sprichst ja auch mit den Obdachlosen, mit den Wohnungslosen. Wie kommt denn so ein Verhalten an?
Das empfinden die obdachlosen Menschen als total unhöflich. Aber es gibt natürlich durchaus auch obdachlose Menschen, die das verstehen, dass nicht obdachlose Menschen nicht permanent mit Armut konfrontiert werden möchten. Und obdachlose Menschen erfahren das tagtäglich. Also die registrieren das auf jeden Fall, wenn weggeguckt wird. Ich muss mir halt überlegen, wenn ich an einer Person vorbeigehe, wie möchte ich behandelt werden? Entsprechend würde ich auch andere Personen so behandeln.
Manchmal, ja, bin ich mir halt nicht ganz sicher, braucht diese Person jetzt Hilfe? Sollte ich dann einen Notarzt rufen oder auch den Kältebus?
Also auch hier würde ich tatsächlich aus professioneller Sicht sagen, immer fragen, ob die Person das möchte. Als Privatperson würde ich das auch machen. Also wenn die Person mir sagt, auf gar keinen Fall, es ist alles in Ordnung, dann würde ich das akzeptieren, weil man muss es auch akzeptieren, dass Menschen Hilfe nicht annehmen. Habe ich jetzt das Gefühl, das ist ein medizinischer Notfall. Dann natürlich immer den Krankenwagen rufen, A, weil es um das Leben der Person geht und B, mache ich mich ja auch strafbar wegen unterlassener Hilfeleistung. Da unterscheidet sich ja die Hilfe, die ich Obdachlosen zuteilkommen lasse, nicht von anderen Menschen.
Und was ist, wenn jemand sehr stark alkoholisiert ist und sich einfach nicht mehr mitteilen kann?
Wenn die Person jetzt irgendwo liegt und nicht mehr aufstehen kann, muss ich das einfach einschätzen, ob das lebensbedrohlich werden kann für die Person, weil es zum Beispiel einfach Minusgrade wird in der Nacht. Und dann gibt es eben verschiedene Varianten. Krankenwagen ist einer, Kältebus, Wärmebus ist die andere Option. Mhm. Wenn es tagsüber ist, gibt es auch noch die Möglichkeit des Caritas-Arztmobils zum Beispiel hier in Berlin. Also es gibt verschiedenste Optionen, Menschen Bescheid zu geben, ob sie dort nicht mal nachgucken könnten. Und gerade im Winter findet man die tatsächlich auch gebündelt auf der Kältehilfe-Homepage beziehungsweise auf der Kältehilfe-App, die sich auch jeder Mensch auf Smartphone runterladen kann.
Hat sich jetzt während der Pandemie irgendwie verändert, wie die Leute auf Obdachlose reagieren?
Ja, tatsächlich, es gibt völlig widersprüchliche Erfahrungen, die wir gemacht haben beziehungsweise die uns obdachlose Menschen mitgeteilt haben. Einmal machen manche Menschen einen noch größeren Bogen um obdachlose Menschen. Aber es gibt auch die genau gegenteiligen Erlebnisse von Obdachlosen, dass die Spendenbereitschaft deutlich größer geworden ist. Dass es dann nicht mal nur 50 Cent oder ein Euro sind, sondern auch mal 5 oder 10 Euro.
Interessant, dass es so auseinandergeht, die
Schere. Auf jeden Fall. Mhm. Und was wir tatsächlich als Streetwork-Verein merken, dass wir deutlich mehr Anrufe bekommen seit Corona, dass obdachlose Personen irgendwo sitzen und was man da machen könnte. Also bei uns häufen sich die Anrufe.
Ah, es wird mehr wahrgenommen, dass Menschen auf der Straße sind, obwohl vielleicht nicht unbedingt mehr Menschen auf der Straße sind.
Die Obdachlosen sind ja in der Regel weiterhin auf der Straße und werden einfach gehäuft wahrgenommen. Also grundsätzlich werden es auch immer mehr Obdachlose. Mhm. Aber je weniger nicht obdachlose Menschen auf der Straße sind, umso häufiger werden die Obdachlosen natürlich wahrgenommen, weil die trotzdem da sind.
Das war ein kleiner How-to-Umgang mit Menschen, die auf der Straße leben. Vielleicht hat es euch ein bisschen mehr Orientierung gebracht, mir auf jeden Fall. Und die Tipps kamen vom Streetworker Manuel Eickmann vom Berliner Verein Gangway.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben vorhin von Dominik gehört, der schon als Jugendlicher auf der Straße gelandet ist und da jahrelang gelebt hat. Jetzt hat er eine Wohnung und einen Job. Dominik wurde von seiner psychisch kranken Mutter vor die Tür gesetzt, als er 16 war. Warum Menschen noch auf der Straße landen und was sich dagegen tun lässt, darüber spreche ich jetzt mit Susanne Gerul. Sie ist Professorin für soziale Arbeit an der Berliner Alice-Salomon-Hochschule und forscht zu Wohnungslosigkeit. Frau Gerul, was ist der häufigste Grund dafür, warum Menschen auf der Straße landen?
Also das können wir jetzt statistisch nicht nachweisen, weil solche umfassenden Studien, die wirklich repräsentativ sind, gibt es dazu nicht. Aber wir wissen natürlich aus der Praxis, dass übrigens europaweit die beiden häufigsten Ursachen für Wohnungslosigkeit überhaupt und dann im Zweifelsfall eben auch Obdachlosigkeit, wenn Menschen auf der Straße landen, deswegen sind Räumungsklagen, Mietschulden, wo jemand seine Wohnung verliert. Und das zweite sind familiäre Auseinandersetzungen, Trennungen, Scheidungen, wo dann plötzlich aus einer gemeinsamen Wohnung eine Person ausziehen muss.
Gibt es gewisse Lebensumstände, die die Wahrscheinlichkeit auch noch mal steigern, dass man seine Wohnung verliert?
Genau, also das, was ich jetzt genannt habe, sind ja im Grunde genommen erstmal Auslöser. Also ich hoffe mal, dass Sie und ich nicht unsere Wohnung verlieren beziehungsweise auf der Straße landen, wenn wir uns trennen oder wenn wir aus anderen Gründen unsere Wohnung verlassen müssen. Mhm. Also es ist ganz klar, dass das auf eine Lebenssituation trifft, die schon geprägt ist von entweder prekären finanziellen Situationen, von fehlenden sozialen Kontakten, von vielleicht auch Isolation, dass man sich bei Problemen nicht so, wie es andere vielleicht machen würden, schon mal vorher rechtzeitig Hilfe holt, sondern zum Teil wird eben auch mal der Kopf in den Sand gesteckt und wird gesagt, das kann ja nicht sein, dass die mir meine Wohnung räumen oder das wird schon alles gut gehen.
Sie haben jetzt auch zwei Begriffe genannt, nämlich einmal Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit. Und ich bin da immer so ein bisschen ratlos. Was ist denn jetzt richtig und wie sollte ich die Begriffe verwenden?
Ja, da haben Sie einen wunden Punkt angesprochen, weil da gibt es eigentlich gar keine Regeln. Also wir haben mittlerweile ja ein Gesetz, was demnächst eine Statistik von Wohnungslosigkeit von allen Bundesländern fordert. Da ist erstmalig sozusagen gesetzlich geregelt, was Wohnungslosigkeit ist. Und das schließt, wie auch andere Definitionen vorher schon ein, dass man auch wohnungslos auf der Straße leben kann. Also mir ist dieser Begriff Wohnungslosigkeit als umfassender und übergreifender Begriff auch schon deswegen lieb, weil Wohnungslosigkeit bedeutet ja nicht, wir haben zwei Gruppen, die einen wohnen in Wohnheim und die anderen wohnen auf der Straße, leben auf der Straße, sondern das sind ja zum Teil Dinge, die sich für eine Person auch permanent ändern können. Mhm. Also jemand wird vielleicht wirklich unverhofft von seiner Frau, Freundin, Ehemann auf die Straße gesetzt und weiß erstmal gar nicht wohin und fährt dann vielleicht 3 Tage mit der S-Bahn hin und her, lebt auf der Straße, findet dann aber den Weg zum Sozialamt und wird untergebracht. Nach 2 Monaten gibt es aber vielleicht Stress im Wohnheim und er landet wieder erst kurz auf der Straße. Und dazu kommt noch, dass der Begriff Obdachlos so sehr stigmabesetzt ist. Also da ist so der obdachlose Penner. Das ist ja so die Assoziation, die meisten haben. Insofern Wohnungslosigkeit ist nach dem Gesetz und auch nach früheren einschlägigen Definitionen der Begriff, der beides umfasst und der eben auch anerkennt, dass man manchmal auf der Straße lebt und manchmal dann vielleicht aber auch in ein Wohnheim geht oder sogar ins betreute Einzelwohnen, wo man eine Wohnung hat, wo man die Tür hinter sich zumachen kann, aber keinen eigenen Mietvertrag hat. Mhm. Das ist ja eigentlich die einzige Definition. Also man verfügt nicht über mietvertraglich abgesicherten Wohnraum.
Und diese Situation, die kann sich ja ständig ändern. Da trotzdem die Frage, wenn man einmal auf der Straße gelandet ist, heißt das, dass man dann irgendwie immer auf der Straße landet? Also ist das die Regel?
Also das ist Gott sei Dank nicht die Regel. Nach den Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sind es etwa 41.000 Menschen von insgesamt 237.000 wohnungslosen Menschen, die tatsächlich immer auf der Straße sind. Also es ist eigentlich nur eine Minderheit wohnungsloser Menschen insgesamt. Aber wie gesagt, mal ist jemand auf der Straße, mal geht die Person in ein Wohnheim. Und es ist Gott sei Dank nicht die Regel, weil wir haben schon ein ziemlich breites Hilfesystem in Deutschland, was mit dem Tag der Unterbringungserfordernis auch eine Unterbringung garantiert. Also wenn ich jetzt heute abbrenne mit meiner Wohnung und meine Freunde sind alle nicht erreichbar, dann kann ich theoretisch zur Polizei marschieren, wenn das Sozialamt nicht mehr offen hat und dann müssen die mir eine Unterkunft zuweisen. Und das ist eine Verpflichtung, die wir in Deutschland wirklich einmalig haben. Sowas gibt es in Europa sonst nicht. Man kann das einklagen. Also wenn das Sozialamt sagt, wir haben leider nichts, dann gehe ich zur Rechtsantragstelle vom Gericht und dann geben die mir eine einstweilige Verfügung.
Dann ist es ja wirklich verwunderlich, dass trotzdem Menschen auf der Straße leben. Also sind dann die Hürden doch zu groß, um ja, sich Hilfe zu holen oder so eine Wohnung zu finden?
Na, das sind unterschiedliche Dinge. Das eine ist, wir haben ja beispielsweise Menschen aus anderen EU-Staaten, die hier keine Sozialhilfeansprüche haben. Also nicht alle, die hierher kommen, haben keine, aber viele eben haben hier noch nicht gearbeitet und können deswegen kein Arbeitslosengeld II oder keine Sozialhilfe beantragen. Da wird zum Teil widerrechtlich, weil sie hätten einen Unterbringungsanspruch, vom Sozialamt gesagt, nee, also ohne Sozialhilfeansprüche oder Hartz-IV-Ansprüche können wir leider gar nichts für sie tun. Gucken sie, ob sie irgendwo eine Notunterkunft finden, die sie eben anonym aufnimmt. Das ist nicht korrekt, das ist gesetzeswidrig, aber trotzdem ist es Alltag in Deutschland seit vielen Jahren. Das andere ist, dass viele Menschen entweder schon schlechte Erfahrungen haben mit Wohnheimen oder Notunterkünften. Das ist jetzt ja auch nicht so etwas, wo man sich jetzt vorstellt, man ist irgendwie in einem tollen Urlaubshostel, sondern man teilt sich zwangsweise einen Raum mit entweder 2 oder 3 oder in einer Notunterkunft auch mal mit 8 Leuten. Einen Raum mit lauter Menschen, die große Probleme haben, die vielleicht auch nicht alle jeden Tag Duschmöglichkeiten haben, die psychisch stark belastet sind und dann abends gegen die Wand anschreien. Und das ist eine Situation, wo viele auch sagen, ich gehe zwar nicht freiwillig auf die Straße, aber es ist für mich das kleinere Übel. Ja, und natürlich auch, dass es auch beispielsweise in ländlichen Gebieten dann gar kein adäquates Angebot gibt, wo die Menschen dann sagen, also ich will aber irgendwo in der Gegend bleiben, wo ich mich auskenne, und dann gehe ich lieber erstmal auf die Straße oder suche mir irgendwo eine Platte, wie die das dann zum Teil nennen, wo ich eben geschützt bin.
Es gibt ja inzwischen in mehreren Städten verschiedene Projekte, die ja Wohnungslosen Wohnungen vermitteln. Im Housing First heißt es, dazu forschen sie auch. Mhm. Ist das eine Alternative, die funktionieren kann?
Also es ist auf jeden Fall etwas, was europaweit ja auch schon beforscht wurde und eben auch jetzt hier in Berlin. Die beiden Modellprojekte sind ja schon 2 Jahre alt. Also es ist erstaunlich erfolgreich, und die Idee, die dahinter steckt, ist ja, man muss sich die Wohnung nicht erst verdienen. Man muss nicht erst abstinent leben oder einen Veränderungswillen überhaupt haben. Man muss nicht sagen, ich möchte in den nächsten 6 Monaten eine Arbeit annehmen, mit meiner Herkunftsfamilie wieder Kontakt aufnehmen und werde ein guter Mensch. Sondern das Prinzip des Wohnens ist ein Menschenrecht. Man kriegt sofort eine Wohnung, auch direkt von der Straße. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also gegen alle Vorstellungen, die wir vorher hatten, dass man weder Wohnung bekommt für solche Menschen. Das hat also schon geklappt, dass die beiden Berliner Projekte, die haben ihr Soll quasi schon erfüllt nach 2 Jahren und haben immer noch Zugriff auf Wohnungen.
Das finde ich wirklich erstaunlich, weil der Immobilienmarkt, der ist ja wahnsinnig angespannt, gerade in Berlin. Wie findet man dann trotzdem noch Wohnung für so ein Projekt?
Also der Trick ist, dass tatsächlich in beiden Projekten hier in Berlin, eins für Frauen und eins für Männer und Frauen, Menschen arbeiten, deren Job es ist, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und die Wohnungsakquise vorzunehmen. Und das heißt, dass die Wohnungsbaugesellschaften dann auch Ansprechpartnerinnen haben, auf die sie zurückkommen können. Mhm. Sowohl, dass sie sagen, wir hätten jetzt übrigens gerade eine Wohnung, passt das zufälligerweise, als auch, es könnte da hier irgendwo ein Problem geben. Und die haben wirklich eine super Öffentlichkeitsarbeit gemacht, und damit steht und fällt natürlich wirklich auch der Erfolg des Projektes, dass genug Wohnungen da sind. Aber diese Wohnungen sind auch nach 2 Jahren immer noch, bis auf eine Person, die sehr stark psychisch belastet ist, auch eine Diagnose hat, eine psychiatrische, die Wohnung selber immer gekündigt hat, weil er glaubt, dass Nachbarn ihn abhören. Das war also der einzige Fall, wo wirklich eine Wohnung verloren gegangen ist. Und ansonsten wohnen die Menschen in ihren Wohnungen, die sie vor zum Teil 2 Jahren vermittelt bekommen haben. Und es funktioniert, weil sie natürlich nicht nur einfach eine Wohnung bekommen haben, sondern sie bekommen die Wohnung bedingungslos und gleichzeitig ein Angebot der Unterstützung, und zwar nach ihren Vorstellungen. Also die Themen geben sie vor, die Form geben sie vor, wobei Hausbesuche üblich sind, um den Kontakt auch zu halten. Aber jemand kann auch sagen, ich möchte jetzt die nächsten Wochen einfach nur mal auf meinem Sofa sitzen und möchte gar nicht, dass du dich meldest oder dass sie sich melden. Und dann wird das akzeptiert. Okay. Und wenn jemand sagt, ja, ich trinke zu viel, oder es kann sein, dass du findest, ich trinke zu viel, aber darüber habe ich keinen Bock zu reden, dann ist das erstmal die eigene Entscheidung. Und das ist im Grunde genommen das, was Housing First heißt, nämlich ganz normal. Ich bewerbe mich um eine Wohnung, ich muss die Miete zahlen können. Das ist klar, aber ansonsten geht das den Vermieter erstmal gar nichts an, ob ich abstinent lebe oder jeden Tag einen Liter Wein trinke.
Wenn Menschen nicht in Vorleistung gehen müssen, wenn sie sich die Wohnung nicht erst verdienen müssen, sondern eine richtige Chance bekommen, selbstbestimmt sein dürfen, dann können sie langfristig von der Straße geholt werden, sag ich mal so zusammenfassend. Das war Susanne Gerul, Professorin für Soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. An dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt auch. Ich habe viel mitgenommen, und eigentlich ist es ziemlich klar, ne, wie wir mit Obdachlosen oder Wohnungslosen umgehen sollten. Sich selbst einfach fragen, was würde ich wollen, wie mir begegnet wird? Und das werde ich auf jeden Fall im Kopf behalten. Und wie Dominik gesagt hat, manchmal tut schon ein Lächeln gut. Das war es mit dieser Podcast-Folge zu Menschen, die auf der Straße leben. Gebt Acht aufeinander. Mein Name ist Theresa Nehm und ich sage danke fürs Klicken, Hören und Abonnieren.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.